Translation, interdisziplinär, humanistisch, Literatur, ich habe hier Fragen und einen Begriff für sein Konzept. Zum interdisziplinären Forschen wird vielleicht am ehesten jemand Lust haben, der sich für bestimmte Fragestellungen seiner eigenen Disziplin Aufschluss oder zumindest Anregungen von einer anderen Disziplin erhofft. Mit einer ungelösten Frage schlug ich mich als Literaturwissenschaftler in den frühen 80er Jahren herum. Und zwar suchte ich nach einer überzeugenden Methode, mit der über die Qualität literarischer Übersetzungen wissenschaftlich diskutiert werden könnte, die Qualität von übersetzten Gedichten. Auch durch die Beschäftigung mit Übersetzungen zweier im 17. Jahrhundert aufgezeichneter lappischer Lieder bzw. Jolks hatte ich erkannt, dass es in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts zu einem grundlegenden Wandel in der deutschen Übersetzungspraxis gekommen war. Dieser Wandel war Resultat einer literarischen Revolution. Er beruhte auf einer neuen Einsicht in den komplexen Zusammenhang von Form und Inhalt, dass in der Dichtkunst Gedanke und Ausdruck wie Seele und Leib nie zu trennen seien, hat der junge Herder 1766-67 mit Nachdruck propagiert. Und zugleich wandte er sich gegen die Nachahmung, also gegen die seit Jahrhunderten herrschende reproduktionsästhetische Leitvorstellung. Originalität wurde zum wichtigsten Kriterium künstlerischen Schaffens. Herder wollte damit die zeitgenössische deutsche Literatur aus ihrer Fixierung auf römische und französische Muster herauslösen. Er wünschte sich eine originale, nationale deutsche Literatur. Verbunden waren seine drängenden, stürmenden Aufrufe an die junge Schriftstellergeneration mit von Hamann inspirierten sprachphilosophischen Überlegungen über die Lebensalter der Sprachen, sowie mit zahlreichen Hinweisen darauf, dass Dichtkunst kein Privileg einzelner, besonders gebildeter Nationen sei, sondern eine allgemeine Menschen- und Völkergabe. Überall gäbe es bedeutende Originaldichtungen, auch bei Völkern, die nie und nichts von den in Deutschland als Vorbild kanonisierten römischen und französischen Autoren gehört hatten. Wenn es aber selbst bei Letten, Esten und Lappen herausragende Originaldichtungen gäbe, so müssten auch die deutschen Dichter zu solchen nicht nachahmenden Originalhervorbringungen imstande sein. Seine Behauptung belegte Herder etwa in seinem Ossian-Essay von 1771, den Goethe eben schon genannt hat, mit zahlreichen Beispielen aus fernen und bisher in Deutschland ganz unbekannten Literaturen. Und diese Texte stellte er in deutschen Übersetzungen vor. Zum Beispiel die eingangs erwähnten beiden lappischen Jolks. Er übersetzte diese beiden Lieder so, dass ihre Originalität, ihre Unverwechselbarkeit, ihre Einzigartigkeit sichtbar und erfahrbar wurde. Und übersetzte sie so, dass sie noch 150 Jahre später Eingang fanden in Rudolf Borchardts Anthologie Ewiger Vorrat deutscher Poesie. Dafür freilich musste Herder mit jenen Vorstellungen radikal brechen, die bis in seine Jugendjahre darüber geherrscht hatten, wie in deutscher Sprache ein Gedicht auszusehen habe, brav gereimt und eintönig und mit eintönig gleichförmiger Abfolge betonter und unbetonter Silben. Hackbrettpoesie nannte Herder das. Herder übersetzte also nicht nach den herrschenden Normen der Zielkultur, sondern er bekämpfte diese Normen mit dem Ziel, das unverwechselbar eigene des fremden Textes hörbar werden zu lassen. Und dass die Qualität dieser fremden Texte keineswegs hinter jener der als vorbildlich geltenden kanonisierten Gedichte zurückstand, verdeutlichte er, indem er zum Beispiel einem aus dem lettischen und einem aus dem lappischen übersetzten Text Verse der Sappho rückte. Links der lettische Text, in der Mitte der griechisch kanonisierte Text, rechts der lappische. Und dadurch erfolgte die Erhöhung dieser bisher völlig unbekannten und für wertlos gehaltenen Texte. Ästhetische Innovation ist zudem bei Herder getragen von einem durchaus aktuellen antikolonialen Universalismus. Mit der Etablierung des Originalitätsgedankens und der Überwindung der Nachahmungspoetik verschärfte sich das Übersetzungsproblem dramatisch. So dramatisch, dass seither immer wieder die Übersetzbarkeit von Poesie grundsätzlich in Abrede gestellt worden ist. Denn wenn sich das Gemeinte tatsächlich erst in der einzigartigen Weise des Gesagten konstituiert, wenn Form und Inhalt wie Leib und Seele zusammengehören, wird dann das Übersetzen nicht gänzlich unmöglich. Und im Anschluss an den Eröffnungsvortrag gestern von Hans Vermeer, dieses Hindi-Beispiel, gestern habe ich eine Schlange gesehen und die damit verbundenen Konnotationen und Probleme, weckte mir den Eindruck, dass wir bei der Poesie quasi nur die Spitze des Eisbergs haben, das aber eigentlich generell für Übersetzungen gilt, dass es eigentlich irgendwo unmöglich ist. Andererseits hat Herder selbst gezeigt, dass es eben doch geht. Und die Literaturwissenschaft hat ihm immer wieder einen hohen Rang als Übersetzer und Vermittler gerade sogenannter kleiner Literaturen zugesprochen. Worin das Besondere des Übersetzungsverfahrens besteht, habe ich seinerzeit mit dem Begriff vom tonbewahrenden Übersetzen zu charakterisieren versucht, aber zufrieden war ich damit nicht. Auch ließ sich nachweisen, dass Herder bei allem Bemühen um das, was landläufig originaltreu Anführungszeichen genannt wird, die beiden lappischen Jörgs Grund falsch verstanden hatte, als Erlebnisdichtung, als Liebesgedichte nämlich, und nicht als hintersinnig spöttische Lieder auf einen Brautigam, der sich zudem nicht aufraffen kann, was er tun müsste, seine Braut nämlich endlich zu rauben. Diesen zentralen Aspekt der Originale berücksichtigenden Übersetzungen sind erst im Zusammenhang mit meinen germanistisch-lapologischen Studien entstanden. 300 Jahre nach der Aufzeichnung der Originale lagen endlich Übersetzungen vor, die dem Leser zeigten, worum es in diesen Originalen eigentlich geht. Übersetzer, Nachahmer, Originalgenie und Nationalautor. Um diese Gestalten drehen sich die ästhetischen Debatten um 1770. Übersetzen und selber schreiben, universales und nationales Denken entfalten sich in dieser Zeit in engster gegenseitiger Abhängigkeit. Werner Krauss hat uns das früh schon deutlich aufgezeigt. Aufgelöster Zweifel heißt ein 1771 entstandenes Epigramm von Klopstock, das vielleicht auch als Motto zu Gregory Christmansons Studien zu Übersetzen ohne Original passen könnte. Zitat Klopstock von 1771: Nachahmen soll ich nicht, und dennoch nennet dein lautes Lob mir immer Griechenland. Wenn Genius in deiner Seele brennet, so ahm den Griechen nach. Der Griech erfand. Meine zugegeben etwas abseitige Spezialstudie aus den frühen 80er Jahren hat mich als Germanist dazu verleitet, aus der Geschichte des Übersetzens eine Art Fortschrittsgeschichte zu konstruieren, von rücksichtslos zielkulturell orientierter Nachahmung des nur halb verstandenen Fremden hin zu wirklichem Verstehen des Fremden in hermeneutischem Sinne und möglichst kultursensibler und ästhetisch überzeugender Neuschöpfung. Als Literarhistoriker sah ich mich auch in der Lage, solche aufsteigenden Linien im Rahmen meiner Disziplin der Literaturwissenschaft nachzuzeichnen. Ungelöst liegt mir die Frage, wie sich die Qualität von unterschiedlichen Übersetzungen desselben Textes beurteilen lässt, die nach identischen Kriterien bzw. Übersetzungsstrategien angefertigt werden. Denn es scheint, aber auch das wäre vielleicht genauer zu untersuchen, im deutschen literarischen Leben ein gewisser Konsens darüber zu herrschen, dass sich eine sehr gelungene Gedichtübersetzung von einer weniger gelungenen unterscheiden lässt. Durch Zuhören bei einem Expertengespräch kann man sich davon überzeugen. Und in solchen Gesprächen geht es nicht um Übersetzungspatzer, sondern um die bereits erwähnte komplexe Form-Inhalt-Frage, genauer um das Konnotationsgeflecht und die Artikulationspotenz von Original und Übersetzung. Wissenschaftlich Überzeugendes habe ich in diesen ästhetischen Kernproblemen in der angewandten Translationswissenschaft bisher nicht richtig entdecken können. Was können wir tun also für jeden Verleger, der sich für einen finnischen Roman drei Probeübersetzungen hat kommen lassen und nun von mir als Translationsexperte hören möchte, welcher der drei Übersetzer die beste Übersetzung abgeliefert hat und somit den Übersetzungsauftrag bekommen soll. Dieser Verleger will nicht mit subjektivem Glauben, Meinen und Fühlen abgespeist werden, sondern er will mit wissenschaftlich gewonnenen Argumenten überzeugt werden. Etwas ratlos macht mich die Situation heute nicht weniger als vor 25 Jahren. Meine knapp geschilderte eigene literaturwissenschaftliche Arbeitssituation erschien Anfang der 80er Jahre mit den Erkenntnissen, Interessen und Postulaten der Translationswissenschaft also überhaupt nicht kompatibel zu sein. Die Suche nach methodisch-theoretischer Hilfestellung für die Erforschung der von mir als optimal angesehenen Verfahren literarischen Übersetzens schien dort sogar eher konterkariert zu werden. Was mir als Höhepunkt einer geschichtlichen Linie erschien, in meinem germanistischen Blick, wurde von der allgemeinen Translationswissenschaft als untergeordneter kulturspezifischer Sonderfall betrachtet. Und dieser Sonderfall wurde auch noch mit den in meinen germanistischen Ohren nun wirklich erschreckend rückschrittlich, ja fast beleidigend klingenden Termini Imitation bzw. Nachahmung belegt. Dass mit diesen Begriffen in der Translationswissenschaft völlig anderes bezeichnet wurde als in der germanistischen Literaturwissenschaft, mochte ich nicht in Betracht ziehen. Und die Forschungsbeiträge aus der Schule Didacturis, etwa The Translator as a Non-Conformist to be, waren mir nicht unter die Augen gekommen. Stattdessen nahm ich wahr, dass in der sich neu formierenden Disziplin ein Translations- bzw. Übersetzungsbegriff entfaltet wurde, der all das umfasste, was aus meiner Sicht seit der Herderschen Literaturrevolution mit guten Gründen aus dem Nachdenken über die Probleme der ästhetischen Alterität und des literarischen Übersetzens ausgeschieden worden war. Was man nämlich mit einem wehrlosen Originaltext alles anstellen kann, damit er in der Zielkultur möglichst gut verdaut werden kann. Gegen die Ausweitung des Übersetzungsbegriffs und die aus meiner germanistischen Perspektive Wiederbelebung der seit 1770 überwundenen Nachahmungspoetik habe ich seinerzeit heftig polemisiert. Ein interdisziplinäres germanistisch-translationswissenschaftliches Forschungsgespräch konnte so freilich nicht entstehen. Aber auch weil ich mir mit literarischen Übersetzern in dem Vorurteil einig war, dass die neue Disziplin ihnen nichts Neues zu sagen und zur wissenschaftlichen Erhellung des Kerngeschäfts dieser literarischen Übersetzer nichts beizutragen haben werde, mit der Suche nämlich nach möglichst, treuem Original. Übersetzung. Auch später noch, in den 90er Jahren, habe ich mich gefragt, was es eigentlich an Fortschritt bringe, wenn ich alle möglichen Formen des römischen Übersetzens, nehmen wir das Nietzsche-Wort, ja, also des Nachahmens, Bearbeitens, Imitierens, Plagiierens, Fälschens, Kürzens und Umschreibens gegen den allgemeinen Sprachengebrauch, plötzlich unter dem Terminus Übersetzen subsumiere. Doch gewann für mich im Nachdenken über dieses eher terminologische Problem der Begriff Translation zunehmend an Reiz. Nicht, weil er mir bei dem Problem einer wissenschaftlich überzeugenden Detailanalyse der Qualität übersetzter Gedichte weitergeholfen hätte, sondern weil er mir einen neuen Rahmen für etwas bot, das mich ebenfalls schon lange beschäftigt hatte, für das Problem nämlich der Konstruktion, der Erfindung der deutschen Nationalliteratur. Schon bei frühen autodidaktischen Studien zur deutschen Versgeschichte war ich im Verwandtschaftlichen Rat skeptisch gemacht worden gegen Andreas Häuslers Standardwerk von 1925-29 zu diesem Thema, Reinicke Wende, deutsche Versgeschichte, absolutes Gelehrtenwerk. In meiner Antrittsvorlesung Wie deutsch ist die deutsche Literatur, habe ich 1994 daran erinnert, wie Häusler in einem wahren vaterländischen Gewaltakt die deutsche Literatur aus ihren internationalen Verknüpfungen herauszulösen versucht hat, indem er den deutschen, beziehungsweise germanischen Vers bei Häusler immer als ursprünglich, wurzelhaft, heimisch, sprachgemäß, natürlich, einfach, gesund und kerndeutsch, ehrlich, rein, klar und gut charakterisiert. Alles in 1000 Jahren hinzu erworben aber, also die kaum überschaubare Fülle antikisierender romanischer oder auch persisch-arabischer Vers- und Strophenformen, Abtun als Bruch, Missbildung, Verarmung, Abirrung, Ausländerei, Verwälschung. Das geht durch die fast 2000 Paragraphen dieser deutschen Versgeschichte konsequent durch. Häuslers Befund ist nach wie vor richtig, nur seine nationalistische Bewertung bzw. Abwertung mochte ich nicht übernehmen. Die Zeiten hatten sich gewandelt. Ich forschte nicht 1930, sondern 1980. Die deutsche Versgeschichte erweist sich bei nur etwas genauerem Hinsehen als eine Geschichte des Imports. Nicht ganze Texte wurden importiert, sondern bestimmte Formen, Muster, Vers- und Strophenmaße. Und da muss ich wirklich ein klein wenig widersprechen mit meiner Schimpferei auf mein Fach Germanistik. Es gibt schon ganz herausragende Germanisten, die das sehr schön erforscht haben, dargestellt haben, dass du dort den Honig raussaugen kannst. Ja? Und auch das Gundolf-Zitat, das kann man sich mokieren, die Art und Weise, wie Gundolf dort schreibt, sicher. Man kann es aber auch bei Alfred Behrmann nachlesen, in der Geschichte der deutschen Form und Strophen oder so, oder in einer Studie zur Nachbildung antiker Metren im Deutschen, wo das sehr wissenschaftlich trocken, nüchtern gezeigt wird, aber auch dieser Riesenabstand, der in der Tat besteht zwischen einem Elegie und Brot und Wein von Hölderlin. Da ist einfach ein Unterschied, und wenn du den nicht hören willst, dann muss ich dir die Ohren waschen. Wie man den gezeigt hat, ist eine andere Frage. Aber da ist eine gigantische Entwicklung.
Ja, das habe ich nicht widersprochen. ob man so nennen muss.
Ich fand das aber toll, wie das geschrieben hat.
Ja. Aber dass Richard Lee da was ganz anderes geschafft hat als Tom Jones, ist doch klar.
Habe ich niemals gesagt, dass es nicht richtig sei. Ich fand das einfach schön, wie das geschrieben
hat. Selbstverständlich, ja, er ist brutal gestartet. Also heute ist das Buch nach wie vor richtig, der Importgedanke. Und ich habe dann diesen Importgedanken über das rein Versgeschichtliche hinaus erweitert und mit den der deutschen Literatur etablierten Gattungen, ihre Textsorten etwas genauer angeschaut, von A bis Z. Vom absurden Drama, dem Agentenroman, der Anekdote, dem Aphorismus, dem Artusroman, der Elegie, Epigramm, Essay, Fabel, Haiku, Idylle, Kurzgeschichte, Kriminalroman, Novelle, Ode, Robinsonade, die hatten wir eben auch bei der topischen Untersuchung, Parabel, Romanze, Schellenroman, Stanze, Terzine bis hin zu den Xenien und zum Zauberstück. Und doch hier war der Befund völlig eindeutig. Fast keine jener Formen, in denen in deutscher Sprache seit dem Zuge der Christianisierung erfolgten Übernahme der Schriftkultur gedichtet wurde, ist in deutsch- bzw. germanischsprachigen Gegenden erfunden worden. Fast alle sind von außen gekommen, sind Import. Genau an dieser Stelle, beim Nachdenken also über den historisch gewachsenen Mischmasch-Charakter der deutschen Nationalliteratur, ihren hybriden Charakter meinetwegen, über die Übersetzungs- und Adaptionsschübe, die sich vor allem an den Wendepunkten der deutschen Literaturgeschichte auffällig ballen, drängte sich mir dann der Begriff Translation auf. Zunächst habe ich ihn nur in einem Kompositum benutzt, mit dem Wort Translationshistoriographie. Im Rahmen einer solchen, die nationale Literaturgeschichtsschreibung kräftig korrigierenden, provozierenden Translationshistoriographie wollte ich nun nicht mehr nur Übersetzungen im landläufigen Sinne erfassen, etwa diese wirkungsmächtigen Homer-Übersetzungen von Johann Heinrich Voss aus den Jahren 1781 bzw. 1793, sondern eben auch die Übernahme, die Adaption, die Nachahmung, die Fortschreibung, kurz den Import bzw. die Translation anderswo entwickelter Formen, Motive und Themen. Erhellend für den durchgehenden Mischmaschcharakter, für die interkulturelle Prägung der deutschen Literatur, war dabei die Beobachtung, dass solche Translationen dem Übersetzen im landläufigen Sinne oft vorangegangen sind. Es war ja nicht Voss, der durch seine Homer-Übersetzungen die griechischen Versmaße und das Vers-Epos ins Deutsche importiert hat. Das tat bereits 40 Jahre vor ihm Klopstock. Sein Messias, wie seine Oden und Elegien, würde ich nicht als Übersetzungen bezeichnen, aber sie sind Resultate translatorischen Handelns. Der Lehrling der Griechen heißt jene Ode von 1747, 22 Jahre alt war Klopstock damals, die am Anfang seiner Werkausgabe steht. Inspiriert durch die Lektüre griechischer und römischer Autoren, translatiert, das Verb würde ich gerne benutzen, translatiert Klopstock nicht nur antike Versmaße und Strophenformen, also Hexameter, Pentameter, Asklepiadeische, Alkäische und Sapphische Formen, so wie 2000 Jahre vor dem Horaz. Auch die schwierigen Satz- und Wortfügungen dieses Winkelmanns der deutschen Wortkunst, wie ihn Herder zunächst bezeichnet hat, lassen sich als Import charakterisieren, wie auch seine die junge Schriftstellergeneration begeisterte Auffassung vom Amt, von der Würde des Dichters. Bis ins Habituelle reicht hier die translatorische Handlung. Und es macht für mich inzwischen den Charme dieses von mir vor 20 Jahren noch fröhlich durch den Kakao gezogenen Begriffes aus, dass ich den Blick freimachen kann, auch für nicht-philologische Fragestellungen des Übersetzens, der Translation und des kulturellen Transfers generell. Während die traditionelle literaturwissenschaftliche Übersetzungsforschung textfixiert ist, und meist die Relation zwischen Original und übersetztem Text nachfragt, kann durch das Konzept des translatorischen Handelns der gesamte transkulturelle Prozess in den Blick genommen werden. Schon die Lektüre eines fremden Textes ist eine translatorische Handlung, selbst wenn dieser Text dann gar nicht übersetzt wird. Die Recherchen zum literarischen, gesellschaftlichen, kulturellen Milieu des Originalautors sind translatorisches Handeln. Die Auswahl des zu Übersetzenden, zum Beispiel das Zusammenstellen einer Mythologie, das Erstellen von Begleittexten wie biobibliografische Informationen oder Einleitungen, Nachworten, Glossaren zu der Radiobezeichnung und so weiter, das Bemühen für eine Übersetzung, einen Verlag zu finden, Kritiker für das Werk zu interessieren und so weiter und so fort. All das lässt sich meines Erachtens mit dem Begriff, also Konzept des translatorischen Handelns erfassen. Translationsforschung geht also hier weit über das hinaus, was ein traditionell literaturwissenschaftlicher Übersetzungsvergleich an Erkenntnissen verspricht. Noch in andere Richtungen habe ich mich mit den Jahren haben sich für mich mit den Jahren interessante Weiterungen eingestellt, etwa im Blick auf das intersemiotische Übersetzen, das Untertiteln, die Verfilmung von literarischen Texten, die Translation von Werken der bildenden Kunst in Gedichte und so weiter. Darauf will ich jetzt nicht weiter eingehen, auch weil es dazu ja im vergangenen Sommer hier ein eigenes Symposium in Germersheim gegeben hat. Seit der aus der Germersheim Ausbildungssituation resultierenden Hinwendung zu kulturwissenschaftlichen Themen bildet für mich das translatorische Fremdverstehen einen weiteren Schwerpunkt. Mohammed im Abendland zur konstanten Übersetzung des Islam habe ich vor ein paar Jahren über eine Studie zur westeuropäisch-christlichen Islamrezeption geschrieben. Sicher bin ich mir dabei nicht, ob die Ersetzung des Begriffs Rezeption durch die Metapher, ist es eine Übersetzung, wirklich klug ist oder ist das nur modisch? Aktuell beschäftigt mich unter anderem die Frage, ob nicht auch die Auslandsberichterstattung, zum Beispiel großer überregionaler Zeitungen, als translatorisches Handeln sinnvoll und innovativ erforscht werden könnte. Was wird aus der anderen Kultur durch die Korrespondenten ausgewählt und wie wird es übersetzt und wie wird dadurch unser Bild der anderen Kultur geformt? Der Auslandskorrespondent als translatorisch Handelnder, Kultur als Text, Kultur übersetzen, das dürften hier anschlussfähige Konzepte aus der Kulturgesellschaft sein. Wobei freilich diese Konzepte kritischen Nachfragens bedürfen, oft werden sie wie Spielmünzen einfach benutzt. Etwa lassen sich Kulturen überhaupt als Gesamtheit verstehen und übersetzen. Wenn ich wieder an den Hindi-Satz von gestern denke, habe ich große Probleme, mir vorzustellen, dass ich diese ganze Kultur jemals verstehen könnte. Das wäre wohl ein Lebensprogramm, was man da investieren müsste. Lassen sich Kulturen überhaupt als Gesamtheit verstehen und übersetzen? Trägt der symbolische Kulturbegriff, der Kultur als Signifying System versteht? Und selbst dann wäre zu fragen, kann nicht nur übersetzt werden, was sprachlich, sprachähnlich oder semiotisch strukturiert ist? Oder soll Übersetzen schlicht als Synonym für Interpretieren gedacht werden? Wie aber nennt man dann das, was sich selbst, zum Beispiel auf dem Titelblatt eines Buches, bisher als Übersetzung deklariert hat? Derzeit wird deutlich, dass Translation in die Position eines Schlüsselkonzepts kulturwissenschaftlichen Arbeitens gerückt wird. Als gar zu metaphorisch wolkig und modisch unverbindlich gilt solcher Umgang mit dem Begriff manchem und ich kann manche Bedenken nachvollziehen. Es gab ein bisschen viele Turns, darüber sprachen wir gestern schon, in den letzten Jahren. Dennoch, Translation gehört wohl zu den Traveling Theories, wie Edward Said das 1983 genannt hat, oder zu den Traveling Concepts, wie sie von Nieke Bahl in ihrer gleichnamigen Amsterdamer Studie von 2002 analysiert werden. Ein Konzept, das von Disziplin zu Disziplin wandert und sich dabei erheblich wandelt. Dass sich nun freilich alle Translationsforschung auch unter dem Dach der Translationswissenschaft zusammenfinden sollte, wäre wohl eine absurde Vorstellung, schon aus institutionell pragmatischer Sicht. Wo Translationsforschung drin ist, muss nicht unbedingt Translationswissenschaft draufstehen. Wenn aber alle Welt von Translation zu reden und über translatorisches Handeln zu forschen beginnt, entsteht die Frage, womit sich die Translationswissenschaft selbst in ihrem Kernbereich beschäftigen sollte. Vielleicht stärker wieder auch mit jener klassischen interkulturellen Situation, in der jemand eine in einer ihm leider fremden Sprache getane Äußerung nicht versteht und der somit darauf angewiesen ist, dass ihm ein Dritter aus seiner Verlegenheit hilft. In welche Richtung ich derzeit frage, will ich zum Schluss an einem Beispiel verdeutlichen. Der vor 8 Jahren im schwedischen Exil verstorbene estnische Dichter Ilmar Laban sagte mir einst bei einem Treffen im Niederrheinischen Strahlen, im Europäischen Übersetzerkollegium, ein paar von ihm gedichtete deutsche Verse auf, die er Stubenhockers Tagesprosa nannte. Stubenhockers Tagesprosa. Und die gingen so: Unter einigen Abgründen ist Unruh. Um einige Wurzelspitzen stelle ich mehr als einen Sturmwind fest. Ein Riesenfisch zetert auf dem Felde. Möge ich vor Ungeduld trampeln, in fernster Zukunft werde ich, nur ich, rasen. Eine solche Schlusszeile, in fernster Zukunft werde ich, nur ich, rasen, aus Warte nur balde, ruhest du auch zu formen, ist gewiss eine Translation, meinetwegen auch eine intralinguale Übersetzung. Aber gehört die Analyse dessen, was Ilmar Labans Stubenhockers Tagesprosa mit Goethes Wanderers Nachtlied angestellt hat, zum Kerngeschäft der Translationswissenschaften. Oder müssten Labans Umstülpgedichte, so nannte er diese von ihm kreierte Textsorte, Umstülpgedichte, müssten diese dem interessierten germanistischen Literaturwissenschaftler überlassen werden, mit einem Hinweis auf das Konzept Translation. Nicht nur unsere Translationsdidaktiker würden gewiss widersprechen und aber verweisen, dass solche radikalen, intralingualen Umformungen eine gute sprachliche Übung wären zum Aufbau translatorischer Kompetenz, wenn wir das beschreiben. Es scheint, als sei nichts und niemand mehr sicher vor dieser Disziplin mit Namen Translationswissenschaft. Aber sie muss vielleicht ein bisschen aufpassen, dass sie sich nicht selbst übernimmt.